Ja, das Thema, wenn man so predigt, ist ja manchmal so gar nicht so einfach. Aber ich habe ein Thema, das habe ich so genannt: Wo ist mein Bruder? Wo ist meine Schwester? Und dazu lese ich uns eine Bibelstelle aus Jakobus Kapitel 5, zwei Verse, Vers 19 und 20. Und da steht: Meine Brüder, und das kann man sicherlich auch in Klammern meine Schwestern setzen, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Wer ist nicht schon mal abgeirrt von uns? Gibt es hier einen, der 24 Stunden, sein ganzes Leben lang als Christ, immer auf dem Weg der Wahrheit war? Den möchte ich gerne mal sehen, den Christen. Gut, jetzt bin ich beruhigt, sonst hätte ich zu Hause anrufen müssen, dass ich noch längere Zeit für die Seelsorge brauche, wäre jetzt einer aufgestanden. Das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Und jetzt überleg dir mal, als du abgeirrt bist, was hat dich bewegt im Herzen? Wahrscheinlich, dass du schon oft erlebt hast, das Telefon ist still. Keiner ruft mal an. Keiner fragt vielleicht nach dir. Ich weiß nicht, was das für ein Gefühl bei dir ist, aber das ist ein Gefühl, das ist nicht so schön. Und vielleicht hast du damals, als du vielleicht mal den Weg verloren hast, dich gefreut über Geschwister, die nach dir gefragt haben. Vielleicht war es ein Wort, vielleicht war es ein Gruß, eine Karte, was auch immer, was dich letztendlich wieder gezeigt hast. Ich bin ja nicht für jeden, sage ich mal, nicht mehr da, sondern es gibt Menschen, die fragen nach meinem Zustand, wie ich bin. Und das brauchen wir alle. Und gerade in unserer jetzigen Zeit, wo der Egoismus gerade unter den Christen enorm hoch ist. Ja, es wird sehr, sehr kalt. Ich meine jetzt nicht in der Welt, das ist sowieso klar. Ich meine in der Gemeinde Jesu wird es unglaublich kalt. Ja, und deswegen ist dieses Thema, glaube ich, hochaktuell. Das Erste, was wir bei dieser Frage, wo ist mein Bruder, wo ist meine Schwester, was ich die erste Bibelstelle, die ich uns vorlesen möchte, die steht in 1. Mose Kapitel 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Wo bist du? Gott selbst ist das größte Vorbild, wenn es darum geht, jemanden zu suchen. Wenn ich das so sagen darf, unser Gott oder die Aufgabe unseres Gottes besteht, fand ich, fast nur in einer Suchaktion. Gott ist von morgens bis abends auf Suchaktion. Nach wem denn? Nach verlorenen, elenden Sündern. Und auch nach Christen, die den Weg verloren haben. Ich weiß nicht, wo du momentan stehst. Vielleicht hörst du heute ganz persönlich diesen Ruf. Wo bist du? Wo stehst du? Ja, du hast dich mal bekehrt. Wunderbar. Und vielleicht hast du auch mal ein brennendes Herz gehabt. Ist es heute noch so? Stehst du in dieser ersten Verbindung, die du mal hattest? Ist es so, dass du das kaum abwarten kannst, zur Stunde zu gehen, deine Bibel zu lesen? Ist es so, dass du gar nicht aufstehen kannst von den Knien in der Fürbitte, weil dir das so wichtig ist? Und ist es so, dass du dir von morgens bis abends Gedanken machst: Herr, wie kann ich dir noch besser dienen? Wie kann ich dir noch mehr Frucht bringen? Und wie oft hört der Herr Jesus am Tag aus deinem Munde: Herr, du bist mein Alles. Ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass du mein Alles bist. Und ich könnte und will nie mehr ohne dich leben. Und ich danke dir, dass ich dieses Vorrecht haben darf, bei dir sein zu dürfen. In Lukas 15, Vers 20, da steht der verlorene Sohn: Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn zärtlich. In diesem Gleichnis stellt Jesus nicht sich vor, sondern den Vater. Was macht der Vater, als er sieht, dass sein Sohn kam? Von der Sünde gezeichnet von Kopf bis Fuß. Da hat er auf ihn gewartet. Und was tut er? Er läuft ihm entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn zärtlich. Dieses Wort zärtlich, was dort steht, ist ein Kuss, was man ein kleines Baby gibt. Keine Anklage, kein Runtermachen, kein "Ich hab's dir ja gesagt". Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich solche Bibelstellen lese, dann kann ich eigentlich nur auf die Knie fallen und kann dem Herrn danken, dass er so ist, wie er ist. Gott hat eine Sehnsucht. Und als er ihn von Ferne sah, zeigt, dass Gott, hier der Vater, ja, aber Gott ist es, der ständig Ausschau hält nach den Menschen. Der Vater, der hier den Sohn ziehen lassen hat, hat ihn aber nicht aus seinem Herzen ziehen lassen. Merkt ihr diesen Satz, der ist so wichtig. Gott lässt uns ziehen, auch wenn wir manchmal eigene Wege gehen, aber er lässt uns nicht aus seinem Herzen ziehen. Du bist und bleibst als Kind Gottes immer auf seinem Herzen. Und er wartet, er hält Ausschau. Wann kommt mein Kind wieder zurück? Ihr habt keine Ahnung und wir alle wissen überhaupt nicht, was für ein brennendes Herz der Vater hat und wie es ihn meines Erachtens unglaublich bewegt, dass er das ansehen muss, dass wir nicht so richtig auf den Weg sind. Ich glaube, dass ihm das unglaublich wehtut. Jesus selbst ist uns ein Beispiel. In Johannes 21, Vers 1, da steht: Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, und ihr wisst es, die Jünger haben alle versagt, gerade auch Petrus, ja? Alle versagt. Und wer macht sich auf? Wer macht sich auf? Die Jünger? Nein, Jesus. Jesus macht sich auf und er wusste, wo er sie findet. Und Jesus weiß immer, wo er dich findet. Jesus kennt deinen Rückzugsort, wenn du von nichts mehr etwas wissen willst. Er weiß, wo du bist. Er weiß ganz genau, wo du bist. Und er ist sich nicht zu schade und macht sich auf den Weg und guckt, wo ist mein Kind? Und so hat Jesus sich aufgemacht und er hätte allen Grund gehabt, sich nicht aufzumachen. Und ihr wisst, was er dann macht. Er macht ein Frühstück. Ich wüsste nicht, was wir gemacht hätten. Alle versagt. Ja, ich habe euch schon mal gesagt, Gott sei Lob und Dank, dass der Herr Jesus nicht so ist wie ich. Ja? Im See Tiberias hätte ich die alle ersoffen. Ja? So, aber Jesus macht ihnen Frühstück. Das ist die Seelsorge Gottes. Mit Liebe das Herz zurückgewinnen. Es gibt keine stärkere Macht als die Liebe. Das hast du in deinem Leben vielleicht auch schon erfahren, dass du beschämt wurdest von Gott, dass du gerechnet hast, so jetzt ist mein Plan aus. Ich habe verspielt, Gott kann mich nie mehr gebrauchen. Ich habe das damals auch so gedacht, als ich mal eine ganze Zeit lang weg vom Herrn war. Und habe ich geweint über meine eigene Dummheit, dass man so dumm sein kann und sich von solch einem guten Hirten entfernen kann. Und ich habe gedacht, Herr, mit mir wird es nichts mehr. Und als ich dann das erste Mal wieder predigen durfte, ja, das war etwas Großartiges, dass ich dachte, das kann nicht sein. Ja. Ich mache dir Schande, du vergibst mir und setzt mich wieder ein und ich darf dir wieder dienen. Ja. Das ist großartig. In Johannes 13, da steht auch etwas Wunderbares in Vers 1 vor dem Passafest. Aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Das ist etwas Großartiges unseres Herrn. Er liebt bis zum Ende. Er fängt nicht bei dir an und lässt dich irgendwo in der Mitte so liegen und sagt, du, mit denen ist nichts mehr los, vergiss es. Nein, was Jesus anfängt, vollendet er. Er hat bei dir, das sagt Paulus, das gute Werk angefangen und er wird es vollenden. Da steht nicht, du wirst es vollenden. Paulus sagt, er wird das Werk vollenden. Und du hast nicht irgendjemand, du hast den Baumeister aller Baumeister. Jesus selbst hat die ganze Erde geschaffen. Und er ist dabei, dich in sein Bild zu formen. Er ist der beste Bildhauer, den es gibt. Und er hat das schönste Motiv, sein Angesicht. Ja? Du bist zum Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist aus des Meisters Hand. Ja? Designed vom Schöpfer. Mehr geht nicht. Und Jesus ist der, der kann. Nicht du, aber er. Und nimm das einfach mit. Wisst ihr, da steht in Johannes 13 ja auch noch die Fußwaschung. Ihr nennt mich Herr und Lehrer und ihr sagt recht, denn ich bin es, Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Das Problem ist, dass wir uns einander oft den Kopf waschen, aber schon gar nicht die Füße. Ja? Und wir sollten über unser Handeln mal nachdenken. Vielleicht kommt Jesus schneller wieder, als wir alle glauben. Die Welt sieht nicht gut aus, was auf uns zukommt. Wir stehen nicht unbegründet mit den Gedanken, es könnte bald alles um die Ohren uns fliegen. Ich glaube, dass wir noch nie so dicht an einen dritten Weltkrieg waren wie jetzt. Ich weiß nicht, ob er das zulässt. Es kann sein, in der Bibel wissen wir, dass es fürchterliche Gerichte noch geben wird. Selbst wenn ich glaube, dass wir vor der siebenjährigen Trübsalzeit entrückt werden, bedeutet das nicht, dass wir davor nicht durch Not gehen müssen. Ich weiß nicht, was der Herr macht. Aber ich habe mir eins für mich neu zu Herzen genommen. Ich möchte bereit sein, egal was passiert, ob ich sterben muss oder ob er mich entrückt. Ich möchte meine Zeit nutzen. Und die Geschwister, die nicht mehr da sind, lässt es dich kalt? Vielleicht hast du manche Geschwister, mit denen du mal ein gutes Verhältnis hattest und die nicht mehr so auf den Weg sind. Lässt es dich kalt? Kannst du eigentlich abends dich ganz entspannt schlafen legen, ohne für diesen Bruder und Schwester zu beten? Das ist so wichtig. Das finde ich so egoistisch. Und auch Hauptsache, ich bin dabei. Nein, ich möchte auch, dass die anderen Brüder und Schwestern dabei sind. Ja. Das Zweite, unsere Herzenseinstellung ist so wichtig. Sünde verschließt immer das Herz. Sünde verschließt immer das Herz. Kain und Abel. 1. Mose 4, 9. Und der Herr sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte: Ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Ja, bist du. Und du auch. Du kannst dich nicht rausreden. Du hast eine Mitverantwortung, wo dein Bruder und deine Schwester abbleiben. Du kannst nicht sagen: Nee, das ist Rudi seine Aufgabe, Angelo, Rosenberg, Christian oder wie wir alle heißen mögen. Ja? Nein, es ist deine Aufgabe auch. Es ist nicht nur Aufgabe der Ältesten. Natürlich ist es auch eine Aufgabe der Ältesten, aber nicht nur der Ältesten, sondern wir alle haben die Verantwortung. Du wirst eines Tages auch wahrscheinlich diese Frage gestellt werden: Warum hast du deinen Bruder, deine Schwester, die du doch so kanntest, warum hast du sie nicht mal wieder eingeladen? Warum? Warum war es dir gleichgültig? Sünde verschließt die Liebe. Und wisst ihr, manchmal ist es ja auch so, dass wir selbst gar nicht bereit sind. Ja? Ich bin auch ehrlich, es gibt ja manche Menschen, die sehe ich auch gerne, aber eher von hinten. Ja? Aber das will der Herr nicht. Der Herr möchte uns von Angesicht zu Angesicht begegnen. Gott hat dich nicht geschaffen zu sein, Ebenbild hinten im Hinterkopf. Nein, im Angesicht. Gott ist ein Gott der Begegnung. Gott wendet sich dir zu und nicht so. Gott redet nicht so mit ein. Gott redet dich immer so ins Angesicht. Das ist die Würde, die er dir gibt. Und das wissen wir selbst. Wenn etwas zwischen uns ist als Menschen, dann können wir den anderen kaum noch in die Augen gucken. Sünde verdunkelt den Blick in das Gesicht des anderen. Und deswegen ist es so wichtig. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 3, da steht, in den letzten Zeiten, da werden die Menschen sein, wie? Und unter anderem lieblos, unversöhnlich. Unversöhnlich, ja. Lass diesen Dämon in deinem Herzen keinen Raum. Ich glaube, dass es kaum ein stärkeres Mittel gibt, einen Christen lahmzulegen als Unversöhnlichkeit. Ich weiß, von was ich spreche, weil ich das selbst auch mal hatte in meinem Herzen. Weil eine Situation war, wo ich sagte, das kann ich nicht vergeben und schon gar nicht vergessen. Und der kriegt ein paar drauf, wenn ich den sehe. Wozu hat das geführt, dass ich fast 2,5 Jahre so weit von Jesus entfernt war, wie die Sonne vom Mond? Da musste Gott mich zerbrechen. Es bringt nichts. Du verlierst nur Zeit und Gnade. Und vielleicht auch Gesundheit. Unversöhnlichkeit macht krank. Stress macht krank. Ja? Ungesunder Stress. Wenn du willst, dass du keine Magengeschwüre mehr hast und vielleicht starke Migräneattacken, kann es vielleicht auch sein, dass es daran liegt, dass du zu viel Wut in dir hast und dich auffrisst innerlich. Gib das ab beim Herrn Jesus. Und die Herzenseinstellung, die zeigt mir ja auch, wer ich bin, oder? Wenn ich so mal den Herrn frage, Herr, wer bin ich überhaupt? Ja. Und dann ist meine Antwort darauf, ich weiß nicht, wie deine ist, aber meine Antwort steht in der Bibel auch, in Jesaja 43, Vers 24. Da steht, vielmehr hast du mir Arbeit oder Mühe gemacht mit deinen Sünden. Du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Das ist ein Zeugnis unseres Lebens, oder? Ich weiß nicht, ob du dich schon mal so ein bisschen im Lichte Gottes bespiegelt hast, aber mit uns ist nicht viel los, oder? Ich denke, dass wir alle da ehrlich sein müssen. In Römer 11, Vers 20 steht richtig, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben, aber du stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Hier verwendet Paulus das Bild von Israel, ja? Der Weinstock, ein Bild auf Israel, die dann eben halt ausgebrochen worden und die Nation eingepflanzt. Und können wir sagen, ja, wir sind jetzt die großen Tollen. Nein, es ist Gnade. Ja. Wir sollten immer auf der Hut sein, wenn wir glauben, das kann uns nicht passieren, dann bist du kurz davor zu fallen. Ja? Menschen, die so reden, kennen ihr Herz nicht. Falls du immer noch glaubst, dein Herz ist so toll, kennst du dein Herz noch nicht. In 1. Korinther 10, Vers 12 steht, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also, lass uns da auch wachsam sein, ja. Manchmal denkt man, ach, ob der nun wirklich wiedergeboren ist. Bruder und Schwester, ja, guck mal, wie der jetzt wieder lebt, ist in den Kneipen und säuft. Geht doch gar nicht, wenn man wiedergeboren ist. Doch, es geht. Vor euch steht einer. Ich war auch vor meinem Fall wiedergeboren. Und man kann als wiedergeborener Mensch sehr viel Alkohol trinken. Ja, das ist kein Problem. Man kann als wiedergeborener Mensch fluchen wie der Teufel. Überhaupt kein Problem. Man kann als wiedergeborener Christ Leute beleidigen aufs Allerletzte. Überhaupt kein Problem. Das geht. Man kann hier sitzen wie ihr und wie ich jetzt hier bin und machen alle ein schönes Gesicht. Und wir gehen raus und rufen jemanden an. Und wenn wir das Gespräch aufzeichnen würden und hier vorne abspulen würden, würden wir die Gemeinde wahrscheinlich für einige Jahre nicht mehr betreten vor lauter Scham. Das ist dein und das ist mein Herz. Deswegen sollten wir ganz früh anfangen, nicht mehr so viel von uns zu halten. Und dass wir uns ehrlich begegnen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, wie Gemeinschaft generell gelingt. Nicht, dass wir uns immer Geschichten erzählen. Wie geht's dir, Bruder? Blendend. Ja? Ja. Sag doch, wenn es dir nicht gut geht, dann sag es doch. Ja? Ich habe meiner Gemeinde mal gesagt, Geschwister, ihr müsst für mich beten, ich finde keine stille Zeit mehr. Ich mache nur noch stille Zeit für Predigten. Die haben mich angeguckt. Echt, du? Ja, ich? Ja. Ich lese die Bibel nicht mehr für mich, ich lese sie nur noch für euch. Betet für mich, dass ich wieder selbst einen Bezug habe für mein Leben, dass die Bibel mir zuerst predigt. Ja? Und ich konnte nicht merken, dass die Gemeinde jetzt da, die haben natürlich, waren schon überrascht, aber es ist so wichtig, dass dieser aufgezwungene, fromme Druck auch weggeht. Ja? Viele Lasten haben wir selbst, weil wir Schauspieler. Ja? Lass diesen ganzen Zirkus. Wir laufen in unserem Leben oft rum, wie David war, als er die Rüstung von Saul hat. Ja, Saul war so ein Kerl. Ja. Und vergiss es. Weißt du, den Goliath deines Lebens, den besiegst du nicht mit der Rüstung von Saul, sondern mit deinen persönlichen kleinen 5 Steinen. Ja. Vergiss die Rüstung von Saul. Vielleicht denkst du, ich muss so sein wie der, ich muss immer so glänzen. Ja, gibt manche Leute, die haben immer einen Spruch drauf, ja. Wir müssen alles begründen. Da ist jemand, der hat gerade sein Kind verloren, kommt ein Spruch. Ja, alle Dinge dienen uns zum Besten, wenn wir den Herrn nachfolgen. Ja? Toller Spruch. Ja. Manche denken noch, dass sie denn besonders fromm sind. Ja? Man müsste sie geistlich eine runterhauen, wenn sie so eine Dummsprüche bringen in solchen Situationen. Ja? Das wäre das einzige Richtige, was man machen müsste mit solchen Menschen. Ja? Manchmal ist das viel besser. Die Freunde von Hiob, wann waren sie am besten für ihn? Als sie schwiegen. Als sie anfingen zu reden, haben sie nur Blödsinn geredet. Das sagt nicht ich, das sagt Gott. Gott sagt, ihr habt nicht über mir die Wahrheit gesagt, wie mein Knecht Hiob. Also am Ende das Lied beurteilt Gott das Reden und da kommen die nicht gut weg. Die dachten aber, sie sind die tollen Hechte, weil sie alles begründen konnten. Du musst doch gesündigt haben, Hiob. Das ist doch hundertprozentig, dass du gesündigt hast, ja. Ja, und was haben sie gemacht? Mit ihren frommen Sprüchen haben den Hiob noch mehr in den Rollen reingezogen. Da sollten wir vorsichtig sein. Lieber schweigen, mittragen. manchmal ist es auch viel wichtiger, mit zu weinen, als immer zu reden. Ja? Das haben wir nämlich verlernt. Wir weinen nicht mehr mit den Menschen. Wir wissen alles besser und richten sie ab. Das ist unser Untergang. Ja? Dann ist wichtig, dass wir auch wissen, aus der Gnade Gottes darf ich überhaupt dabei sein. Ja? Sieh mal, das Leben von Josef, hoffentlich, dass ihr das mal gelesen habt, da steht in 1. Mose 50 am Ende seines Lebens in Vers 20 und 21, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, was er an diesem Tag ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ja? Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Ja, sein Vater Jakob war gestorben und jetzt dachte er, jetzt gibt's, die Brüder dachten, jetzt holt er aus, jetzt gibt er uns das, was wir brauchen. Aber wisst ihr, wenn ein Mann Gottes weiß, dass Gott ihn führt, dann ist er nicht mehr so empfänglich, sich beweisen zu müssen oder Rache zu üben oder andere Dinge. Vergiss es. Josef hat verstanden, Herr, du hast meine Geschwister dazu gebraucht. Ich bin durch Not gekommen, das weißt du. Ja, ich war auch richtig aggressiv, auch. Ja, ich habe nicht immer alles verstanden. Aber jetzt möchte ich nicht Böses mit Bösem vergelten, nein. Sondern jetzt gebe ich das Gute zurück, was du mir gegeben hast. Ja, das kann nur ein Mensch, der vor Gott zerbrochen ist und der verstanden hat, um was es geht. Ja, Gottes Handeln. Und es war doch immer auch die Liebe, die der Herr so betont, ja, in Johannes 13, Vers 34 und 35. Die Volksmengen antworteten ihm, wir haben aus dem Gesetz, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie auch ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Manche haben das vielleicht in einer falschen Übersetzung. Daran werdet ihr erkennen, dass ihr euch einander streitet, dass ihr einander immer herausfordert, dass ihr einander beißt und so. Das steht da nicht. Ja? Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Wir haben als Christen jetzt die große Möglichkeit, diese Welt, die immer kälter wird, wo es immer dunkler wird, jetzt können wir leuchten. Ja? Wann braucht man am meisten Licht, wenn es dunkel ist? Ja? Wenn es hell ist, dann brauchen wir kein Licht. Licht wird erst dann wichtig, wenn es richtig dunkel ist. Ja? Wenn du im dunklen Keller bist und das Licht geht aus. Ja? Dann musst du mal sehen, wie schnell ich plötzlich laufen kann. Ja? Das ist unfassbar. Ja? Also Licht ist dann entscheidend, wenn es dunkel wird. Und dann wertschätzen wir Licht, sonst achten wir Licht gar nicht. Ja? Und das ist so wichtig, dass wir das der Welt auch mitgeben. In Apostelgeschichte, wenn wir da mal reingucken, wie die ersten Jünger so gelebt haben, dann lesen wir in Apostelgeschichte 15, die Verse 35 bis 41 auf. Und Paulus und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Was für ein Herz. Ja? Wir haben vielleicht auch mal jemanden zum Herrn Jesus geführt und haben ihm dann vielleicht auch noch eine Bibel geschenkt und ein Losungsbuch und gesagt, so, Junge, jetzt muss man lesen oder Mädel, ja? Und dann haben wir ihn stehen lassen im Regen. Wie viele Christen haben sich mal bekehrt und wurden nicht richtig begleitet und betreut? Ja, Evangelisation ist schön, was ihr macht. Ich bin dabei übrigens, wenn ich darf, ja? Und ich werde dafür beten und wir werden als Gemeinde uns auch unterstützen und wo wir euch helfen können, das mache ich gerne, weil das ist der Herzschlag eines Christenmission. Ja? Wenn wir diese glühende Retterliebe nicht mehr haben zu den Verlorenen, dann müssen wir überhaupt mal fragen, ob wir noch auf dem Weg sind. Aber Geschwister, wer A sagt, muss B sagen. Was macht ihr denn, wenn sich da jetzt zum Beispiel 20 Leute bekehren würden? Habt ihr ein Team? Bereitet ihr euch auch vor zu sagen, wenn die sich bekehren, dann ist ein oder zwei Geschwister verantwortlich dafür und dann machen wir mit denen eine Jüngerschaftsschule. Ja? Stell dir mal vor, ja, das würde nicht passieren. Die bekehren sich und wer nimmt sie an? Sie sind wie kleine Babys, ja? Merkt euch das. Geistlichen Nachwuchs wollen wir alle. Aber wer nimmt sich den Nachwuchs an? Ja? Die brauchen Pflege. Stellt euch mal vor, im September bekehren sich vielleicht zwei, drei Leute, die völlig ein sündiges Leben hatten, ja, in mafiosen Dingen unterwegs. Und jetzt plötzlich müssen sie ihr Leben ändern. Die brauchen Seelsorge. Das sind Menschen, die plötzlich, vielleicht ist er so ein 35-jähriger alter Rocker, der 20 Jahre nur Leute abgezogen und abgedealt hat. Wer nimmt sich seiner Seele an, ihm zu helfen, wenn er sein Leben ordnet? Da haben sich die Gemeinden Jesu am meisten versündigt. Sie haben gut evangelisiert, aber grottenschlecht die Menschen danach begleitet. Und deswegen hängt das nicht an den Evangelisten oder an irgendjemanden. Es hängt meist an die Mitarbeiter, die sich danach zu wenig Zeit genommen haben für die Betreuung. Und dann sagt man, naja, ob der das auch richtig gemeint hat. Nein, 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 ihr wart zu faul. Ich meine jetzt nicht euch damit, ja, sondern wir als Christen, wir waren zu faul. Und wir sind geistlich nicht gut gelaufen. Ja? Das ist so wichtig, dass wir auf diese Dinge achten. Also Paulus hatte diesen liebenden Blick, ja. Wo sind die Brüder? Wollen wir mal gucken, was sie machen, ja? Das brauchen wir, das ist so wichtig. Und ein christliches Leben. Paulus sagt im Galaterbrief etwas Wunderbares, in Galater 6, in Vers 1. Und da steht, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ja? Und was wir machen, wir poltern oft, ja, verstehe ich nicht, wo du überhaupt bist, ne? Frechheit, wie du dich verhältst. So. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf das andere. Ja? Nimm dich nicht so wichtig, du bist nicht so wichtig. Wenn du heute Abend umfällst, dreht sich die Welt weiter und deine Familie lebt weiter und auch die Gemeinde wird weiter existieren, auch wenn ich heute hier umfalle. Ja? Geht weiter. Ja? Alles kein Problem. Und in Vers 10 in Galater 6, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, aber am meisten gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Ja? Und wir sind oft überall unterwegs, aber nicht bei unseren Geschwistern. Und die brauchen ihre Hilfe. Manche machen große Reisen, fahren nach Bulgarien, nach Russland, nach Italien, nach China, nach Afrika. Toll! Ja? Und in ihrer eigenen Verwandtschaft sind Leute am Ende am Boden und keiner kümmert sich. Ja? Aber Hauptsache, ich bin überall gepostet. Machen noch Bilder, ja, was für tolle Hechte sie sind, ja. Möchte dann auch mal eine E-Mail schreiben, was ist mit deinem Cousin, ja, der vor lauter Probleme nicht mehr weiter weiß, wie es weitergeht. Ich kenne Leute, ja, die haben Geld genügend da, ja, und ihre Cousins sind im Gefängnis und da ist nicht einer mal imstande, mal 50 Euro zu investieren, dass die da ein bisschen was zu essen sich vernünftig holen können, ja. Aber große Klappe machen, ja, große Bibelarbeit, ja. Also, das ist so wichtig, dass wir unseren Glaubensbrüdern was Gutes tun. Dass wir sie, Jesus sagt, ich war im Gefängnis und du hast mich besucht. Ja? Ich habe das immer wieder als Bereicherung auch erfahren für mein Leben. Bin ja seit über 20 Jahren im Gefängnis und begleite dort Menschen und betreue sie und haben viel Seelsorge. Ich bin manchmal so angefocht und manchmal so kaputt, aber es ist so ein gesegneter Dienst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es für einen Menschen bedeutet, wenn er da 24 Stunden fast eingesperrt ist und dann kommt einer von außen und nimmt ihn mal im Arm und betet mit ihm. Ja? Manche Menschen, die freuen sich auch, wenn sie mal einen Zinto haben, mit dem sie wieder ihre Muttersprache sprechen können. Ja, freuen sich, machen sie einen Freudenzanzer drin. Ja? Ja, es gibt so viel Elend. Und da sollten wir eingreifen. Ja? Bedingung der Hilfe ist in 2. Korinther 13, Vers 11, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Ja? Haltet Frieden. Haltet Frieden miteinander. Der verlorene Sohn, der hat sich aufgemacht. Vater, ich habe gesündigt, ja. Und er hat nicht irgendwie einen Vortrag gehalten. Gottes Güte leitet uns zur Buße, steht in Römer 2, Vers 4. Aber du musst es benennen. Sieh mal, wir beten oft und wir denken, ja, ob ich jetzt nun bete oder nicht, aber vielleicht betest du ja auch nicht richtig. Also die meisten, die ich kenne, die beten Geschichten, aber nicht ihr Leben. Und manchmal haben wir uns Gebete angewöhnt, da könnten wir uns auch aufnehmen und könnten jeden Morgen das abspulen. Herr, ich danke dir, dass ich aufstehen darf, danke für das Essen und für das Trinken, bewahre du halt Fred und Axel, wenn sie auf dem Weg sind und so. Und abends sagen wir, ach Herr, vielen Dank für den Tag, das ist gut, dass du da bist und vergib uns, ja, schuldig für mich heute auch geworden und vielen Dank, du bist echt gut, Amen. Das ist doch mal eine richtig innige Gemeinschaft, das ist so ein tolles Gebet, oder? Dann kannst du dich auch mit deinem Radio unterhalten. Das ist genau das Gleiche. Wenn du jeden Abend das Gleiche betest, behaupte ich, du nimmst Gott nicht ernst. Dazu stehe ich, egal wer du bist. Sieh mal, stell dir mal vor, du gehst zu deiner Frau, sagst morgen zu deiner Frau jeden Morgen: Lieber Schatz, danke, dass wir zusammen sein dürfen. So schön, dass du da bist. Und abends sagst du: Danke auch für das schöne Essen. Und das sagst du jeden Morgen. Nächsten Morgen stehst du wieder auf: Lieber Schatz, danke, dass du da bist. Deine Frau wird dir sagen: wenn du das noch einmal machst, dann entweder haue ich dir persönlich eine runter oder bist du verrückt. Ja? Stell dir mal vor, du würdest immer so sagen. Aber wir machen das mit Gott. Ihr lacht darüber, so machen wir das mit dem Herrn. Gott ist ein lebendiger Gott. Meine Gemütslage, die ist morgens völlig anders als abends. Es kann sein, dass ich morgens aufstehe und sage: Herr, heute fühle ich mich so, ich möchte am liebsten gar nicht raus. Mir geht es richtig dreckig. Und ich habe das Gefühl, dass du Lichtjahre von mir weg bist. Nur zu deiner Information, das muss ich dir einfach so sagen, weil wir beide Freunde sind. Aber ich habe dich in mein Leben eingeladen, damit du in mir die Kraft gibst, die ich brauche. Und du musst mir heute besonders viel Kraft geben, weil heute bin ich durch. Heute bin ich für nichts zu gebrauchen. Und dann kann es sein, dass ich 2 Tage später aufstehe und sage: Herr, das ist ein blendender Tag. Herrlich. Ja. Wenn wir angeschlossen sind an so ein Apparat, ob man sieht, ob wir noch leben. Ja? Woran sieht man, dass ein Mensch lebt? An Ausschlägen. Ja? Ständig Bewegung. Ja? Wo Leben ist, ist Bewegung. Merkt ihr das? Ja? Und wo nur einmal alles monoton ist, Donnibadre. Da bist du schon in der Ewigkeit. Ja? Und bei manchen ist das geistliche Donnibadre. Ja? Nimm das weg aus deinem Leben. Vielleicht musst du heute Abend Buße tun und sagen: Herr, ich habe dich als Götze an dich angebetet, weil ich wollte nur, dass ich meine fromme Pflicht erfüllen, musste ich ja mit dir reden, aber ich habe dich gar nicht ernst genommen. Ich habe mit dir überhaupt nicht meinen Tag besprochen. Ich habe nur mein Pflichtprogramm abgespudelt. Herr, ich habe heute gesündigt, ne? Übrigens da. Und das Blut des Herrn Jesus, wenn wir es bekennen und so. Kennen wir alles, ne? Und Gott sagt: Mit wem redest du eigentlich da unten? Ja? Redest du mit mir? Ich verstehe da nichts. Ja? Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir das ablegen. Bedingungen der Hilfe, dass wir wirklich rufen. Vielleicht hast du deswegen keine Hilfe in deinem Leben, weil du den Herrn nicht sagst, was dir fehlt. Weißt du, wenn du böse auf andere Menschen bist, ja, dann musst du nicht beten: Ach Herr, ich bin so dankbar, dass du die Liebe bist. Nein, dann musst du sagen: Herr, ich bin dein Kind und bin der blanke Teufel. Mein Herz denkt von morgens bis abends, diesen Menschen mal richtig zusammenzuschlagen. Ja? Schlimm, dass ich dir das so sagen muss, aber das ist in meinem Herzen. Und ich flehe dich von Herzen an: Kannst du vielleicht mein böses Herz verändern? Und dann wird Gott dein Leben verändern und nicht, wenn du ihm Geschichten erzählst. Ja? Das ist so wichtig. Es gibt jemanden, der denkt jeden Tag an unsere Brüder und Schwestern. Kennt ihr den? Wer denkt jeden Tag an? 2 Leute denken jeden Tag an unsere Geschwister. Der erste ist der Herr Jesus. Der ist unser Fürbitter. Der betet jeden Tag für dich, wenn du sein Kind bist. Das musst du wissen. Also sage nie: Niemand betet für mich. Du hast den Beter aller Beter. Du hast Gott auf deiner Seite. Aber dann gibt es einen anderen. Dann gibt es einen anderen. In Offenbarung 12, Vers 9, da steht: Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf der Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unseren Gott verklagt. Ohne Pause. Und jetzt kannst du entscheiden, auf welche Seite du bist. Jedes Mal, wenn du Brüder und Schwestern beleidigst und böse auf sie bist, setzt du dich auf seine Seite. Oder du sagst: Herr, ich möchte in der Fürbitte für sie eintreten. Dann bist du auf der richtigen Seite. Jetzt sei mal ganz ehrlich zu dir selbst. Wie oft waren wir nicht auf der Seite des Herrn Jesus? Ja? Vielleicht müssen wir auch Buße tun und sagen: Herr, übrigens habe ich mit dazu beigetragen, raufzukloppen. Ja? Jakobus 4, Vers 6, da steht: Er gibt aber größere Gnade, deshalb spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demut zu haben. Demut zu haben, ehrlich und offen zu zeigen, wo wir stehen Und dann sehen wir vielleicht auch die Brüder mit anderen Augen und die Schwestern. Und vor allen Dingen, dass wir sie nicht aufgeben. Sag doch nie zu einem Bruder, ach, das wird mit dir nichts. Oder mit einer Schwester. In Psalm 51, Vers 15 steht, lehren will ich die von dir abgefallen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Ja. Sieh mal, wisst ihr, was in meinem Leben oft war? Gott hat meine schändigen Wege gebraucht, um anderen Menschen Mut zu machen. Als ich damals nach über 2 Jahren, wo ich weg war vom Herrn, die erste Predigt gehalten habe, weiß ich wie heute noch das Thema. Ich habe gepredigt über das Thema die erste Liebe verlassen. Ich hatte nie wieder vorher und nachher so viel Seelsorge wie nach dieser Predigt. Ich habe noch nie erlebt, dass so viele Menschen in einer Predigt geweint haben. Das hat mein Herz tief bewegt. Und ich habe den Menschen nur schonungslos gezeigt, was für ein erbärmlicher Versager ich war. Und wie Gott mich wieder angenommen hat. Und vielleicht ist es darum, in deine Wege, die kaputten Wege, die sind auch wichtig, dass wir den Menschen auch unsere Niederlagen erzählen. Das ist oft ein Problem, dass wir nur von unseren Siegen berichten, ja, dass wir alles so an Siege haben. Wir sollen auch mal erzählen, du hör bloß auf, ja. Und in Lukas 22, 31, 32, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie der Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Darf ich dir mal die Frage stellen, wie oft betet ihr füreinander? Wann betest du für Samuel oder für Wolkli? Täglich? Das ist super. Das ist super, wenn wir das so sagen könnten, ja? Mir war damals immer eine Hilfe, ich habe mir eine Liste gemacht. Jugendarbeit oder andere Dinge. Ich habe mir die Namen aufgeschrieben. Und ich habe noch eine wichtige Sache gemacht. Ich habe mir nicht nur den Namen aufgeschrieben, ich habe dann Gespräche geführt. Mit Klaus zum Beispiel, ja? Von euch heißt keiner Klaus, deswegen nehme ich jetzt mal diesen Namen. Und dann hat Klaus mir gesagt, Christian, ich habe ein Problem mit Alkohol. Ich habe Jesus lieb, aber ich habe ein Problem mit Alkohol. Sagt Klaus, das kenne ich. Und dann habe ich jedes Mal nicht nur gesagt, Herr, segne den Klaus, sondern ich habe dann gewusst, der Klaus hat ein Alkoholproblem. Ich habe nicht nur gebetet, Herr, segne den Klaus, sondern Herr, befreie ihn doch von diesem Alkohol. Du weißt, dass Klaus oft in seiner Not da seine Zuflucht sucht. Schenk doch, dass er das ändert. Herr Jesus, mach doch den Klaus frei vom Alkohol. Und dann kam der Nächste. Nicht nur der Name, sondern was diesen Menschen gerade so bewegt. Das war der Schlüssel. Manche haben gefragt, wie hast du das geschafft, jahrelang in der Jugendarbeit zu bleiben? Das war der Schlüssel. Beten, beten und nochmal beten. Ja? Einander tragen. Das Letzte. Das Leben muss von Jesus bestimmt sein, wahre Gemeinschaft. Sie waren ein Herz und eine Seele, steht in Apostelgeschichte 4, 32. Das wäre so schön, wenn der Herr das über euch auch als Gemeinde so sagen könnte, als Brüder und Schwestern, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Wisst ihr, in einer Familie, wenn man ehrlich zueinander ist, da gibt es auch richtig Zoff, oder? Mir sagt immer jemand, wir haben uns noch nie gestritten. Ich sage, ja, dann seid ihr alles Heuchler. Du hast dich noch nie gestritten in deinem Leben. Das ist ein Zeichen, dass du ein Heuchler bist. Das gibt es überhaupt nicht. Es sei denn, ihr erzählt euch Geschichten. Ja, natürlich dann ja. Aber wenn ihr ehrlich miteinander umgeht, und wisst ihr, was das Verrückte ist, dass wir in unseren Familien, weil wir uns in Wirklichkeit am meisten lieben, uns am brutalsten verletzen können. Jemand hat mir gesagt, nö, die ist völlig gestorben, meine Familie, wird nichts mehr zu tun haben. Und ich saß da. Und er hat losgepoltert. Und das und dies und das werde ich nicht mehr mitmachen. Die sind für mich gestorben, die interessieren mich auch nicht mehr. Guckt er mich so an. Du sagst ja gar nichts. Ich sage, weil du nicht die Wahrheit sagst. Was? Jetzt fängst du auch noch an. Ja, ich sage, ja. Ich sage, weißt du, wenn das dir scheinbar so unwichtig ist, wie deine Familie reagiert, warum bist du denn so verletzt? Das ist ein Zeichen dafür, weil du so verletzt bist, dass du deine Familie unglaublich liebst. Sonst wär's dir nämlich völlig egal. Ja? Das ist ein gutes Zeichen, wenn wir sowas haben. Und das Letzte, lass uns dienen. Lass uns dienen, auch als Geschwister untereinander. Ja? Paulus sagt in Römer 14, Vers 10, denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Was verachtest du deinen Bruder? Ja? In Römer 15, Vers 1 steht, wir aber die Starken sind verpflichtet, die Schwachen der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Ja, nicht, dass wir uns selbst beweihräuchern und denken, wir sind die Tollen. Wisst ihr, woran ihr einen gesegneten Leiter erkennt? Dass er allen dient. Und wisst ihr, wo ihr einen Leiter erkennt, der auf einen völlig falschen Weg ist, wenn er glaubt, er ist der große Hero? Ja. Es gibt manche Leiter, ja, die muss man sogar siezen. Ja. Manche haben für Ehrfurcht schon, ja, wo ich sage, das ist ja Götzendienst, das ist ja Menschenkult. Ja. Jesus sagt, der Größte von euch sei euer aller Diener. Ja. Daran erkennt man einen wahren Leiter, dass er dient und sich selbst nicht so wichtig nimmt. Geschwister, lasst uns vielleicht wirklich mit Gottes Hilfe darauf achten, dass wir Ausschau halten nach unseren Brüdern und Schwestern. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen.